Was würde dich überraschen? Was würde dich vom Hocker reißen? Also meine Frau wäre überrascht, wenn ich morgens beim Frühstück oder kurz danach einen Choral anstimmen würde. Das wäre sehr überrascht. Eltern wären überrascht, wenn ihr Achtjähriger freiwillig duschen würde, weil er sagt, ich bin doch schon schweißgebadet. Oder ihr Teenie, wenn der sein Zimmer freiwillig aufgeräumt hätte. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang von sogenannten Disclosure Situations, das heißt Erschließungssituationen. Gemeint sind Ereignisse, die aus dem Rahmen des routinemäßigen Lebens fallen und einen Menschen mit einer neuen Erfahrung konfrontieren. Überrascht waren die Menschen damals in Jerusalem im Tempel ebenfalls. Also Jesus war sehr symbolträchtig eingezogen in Jerusalem. Er hatte nicht so auf einem feurigen Hengst gesessen, sondern auf einem Esel. Und der Esel stand als Symbol für Frieden und Friedfertigkeit. Und Matthäus hat ja damals darin die Erfüllung einer prophetischen Aussage gesehen und schreibt, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Da kommt einer, der nicht streiten, sondern schlichten will. Der haut nicht auf den Putz und setzt auch seinen Willen nicht mit Gewalt durch, sondern der kommt im Frieden. Ihm schwellen nicht die Zornesader an der Stirn, der kriegt nicht so einen Hals, der brüllt niemanden an, freundlich, sanftmütig. Und was erwartet man von jemandem, der so in Jerusalem einzieht, so das Peace-Zeichen praktisch auf dem T-Shirt? Das ist ja so der Jesus, wie ihn alle lieben und auch bis heute gern porträtieren. Der tut keiner Fliege was zuleide, Pionier des passiven Widerstandes, der sich um des lieben Friedens willen verprügeln und sogar ans Kreuz schlagen lässt. Und bei dem stehen doch alle Zeichen wirklich auf Frieden. Und dann kommt das Ereignis in den Synoptikern beschrieben. Ich lese uns den Text von Matthäus 21, 12 bis 22. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien, und blieb dort über Nacht. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter. Und er sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte zugleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Bis dahin. Das ist mal ein anderer Jesus, als man ihn so allgemein kennt. Der haut auf den Putz. Ihn stört der Geschäftsbetrieb im Tempel. Und er läuft jetzt nicht nur so kopfschüttelnd durch die Menge und regt sich über die fromme Dekadenz auf, so wie wir das manchmal tun. Man schwätzt darüber, wie ganz schräg das in der Kirche läuft oder in jener Gemeinde oder bei einem selber. Der macht den Mund auf und der wird sogar richtig handgreiflich. Und offensichtlich war das nicht so eine Aktion aus dem Affekt heraus. So, wenn einem plötzlich mal was überkommt vor Wut und man hat sich nicht mehr im Griff und dann haut man richtig zu. Sondern das war eine ganz überlegte und gezielte Aktion. Denn Johannes schreibt, er machte sich eine Geißel aus Stricken. Also der hat ein paar Minuten gebraucht, um sich so eine Peitsche zurechtzubasteln und er wusste, wozu er die eigentlich benutzen wollte. Das war ein überlegter Akt. Die Pharisäer, die Gottesdienstbesucher und die Händler, die haben so ihre Überraschung erlebt. Dieser friedwertige Jesus, der rastet komplett aus. Der stößt Tische um. Ihr müsst euch mal überlegen mit dem Lärm, was das gekracht hat, als die Tische da rumflogen, jagt die Geschäftsleute aus dem Tempel und sorgt dafür, dass im Tempel Ruhe herrscht. Und er ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Der hat gleich einmal auf die Nuss gegeben, wenn da einer auch noch vorbeigelaufen kam. Also keine gefühlsmäßige Gefühlsaufwallung und 5-Minuten-Aktion, sondern deutlich länger. Also Jesus überrascht und warum? Er sagt das sehr deutlich. Gott sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Jesus stört sich an der Zweckentfremdung des Tempels. Also den Tempel haben die Leute mal unter sehr großen Mühen errichtet. Und der Grundgedanke war eigentlich, er sollte Menschen eine Begegnungsmöglichkeit mit Gott schaffen. Das heißt, Menschen sollten nicht im Dunkeln nach Gott suchen. Also wenn man im Alten Testament liest, suchet Gott, dann ist damit nicht gemeint, dass man sich philosophisch auf den Weg macht und rumhirnt, wer könnte Gott sein und wo finde ich den und so weiter. Sondern im Alten Testament ist mit dem Suchen Gottes immer ein Aufsuchen gemeint. Sucht mich auf. Und zwar sagt Gott, ich habe mich euch zu erkennen gegeben. Ich habe euch gesagt, wo ich zu finden bin. Und du musst nicht durch die Gegend tappen, wie ein Blinder bei Blinde Kuh spielen, um nach mir zu suchen, sondern du sollst mich da aufsuchen, wo ich zu finden bin. Und das habe ich euch gesagt. Das war der Tempel. Wie hatte Salomo mal bei der Eröffnung gebetet? Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet und wollest erhören das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Das heißt, in diesem Haus sollen Menschen Gott antreffen, ihn ansprechen, ihn anbeten. Und zwar nicht nur die Juden. Salomo hat damals schon einen sehr weiten Blick gehabt. Er war nicht nur konzentriert auf sein eigenes Volk, sondern auch die Ausländer. Er sagt ja in demselben Gebet, auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernem Lande kommt um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um zu diesem Hause hin zu beten, so wollest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst und alles tun, worum der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, damit auch sie dich fürchten wie dein Volk Israel. Der Tempel als Ort, wo Menschen Gott antreffen und ihre Bitten äußern können. Und Jesus stört sich an diesem religiösen Geschäftsbetrieb, der zum Mittelpunkt geworden war. Wenn der Glaube an Gott, der Gottesdienst und die Gottesbegegnung zur lukrativen Einnahmequelle degradiert oder in einer anderen Art und Weise zweckentfremdet wird, dann ist in der Kirche und Gemeinde etwas komplett falsch gewickelt. Als man in der Kirche vor schon einigen Jahren jetzt plötzlich missionarisch wurde, Mich hat das erstmal befremdet, weil ich als Missionar zurückkam und war dann in meiner eigenen Kirche in Norddeutschland. Und ich musste mich in einer öffentlichen Diskussion dafür erstmal dafür rechtfertigen, dass ich missioniere. Ich habe da kein Problem mit, wir haben eine nette Diskussion gehabt. Und plötzlich wurde diese Kirche missionarisch. Aber was war der Grund dafür? Der Grund war, Kirchenmitglieder brechen weg, es fehlt die Kohle. Die Hütte ist leer, die muss voll sein, das sieht gut aus und wir brauchen Geld. Und ich habe gesagt, also Leute, das sind schräge Motive. So hat sich Gott das nie gedacht. Gott hat nie Interesse an Spenden gehabt in erster Linie oder an Häusern oder an irgendwas, an Zahlen. Gott hat Interesse am einzelnen Menschen, an jedem persönlich, an seinem Schicksal. Wir sollten uns immer wieder einmal fragen, warum wir uns für den Glauben, die Gemeinde und den Gottesdienst engagieren. Was bezwecken wir eigentlich? Was sind denn so die Treibkräfte in unserem Leben, unsere Motive? Das Problem liegt nicht beim Geld, es liegt nicht bei der Musik oder der Moderation oder der irgendwelchen anderen Aktionen. Es liegt eher in der Grundhaltung, die wir tief innen drin haben. Und was wir bezwecken möchten, was wir in der Gemeinde tun. Jesus war ja nicht so beschränkt, dass er nicht gewusst hätte, dass dieser Verkauf von Opfertieren notwendig war. Gott hat die Opfer installiert. Und wie sollten denn die Leute an Opfertiere rankommen? Also so ein Schaf oder eine Kuh über 100 Kilometer zu schleifen, das ist ein bisschen mühsam oder unmöglich. Und darum war es ja gut, dass man die dort kaufen konnte in Jerusalem. Es war gut, dass Leute Geld wechseln konnten. Weil man das eine nicht genommen hat, musste man halt sein Geld umtauschen. Das war ja alles für den Betrieb des Tempels unabdingbar. Also daran ist nichts falsch. Dagegen wendet sich Jesus eigentlich nicht. Und man kann das auch auf heute übertragen, wenn wir Gemeinde bauen, was brauchen wir? Wir brauchen Geld. Für Gehälter, für Stromrechnung, Gebäude, Technik, was man sonst noch so zu dem Betrieb einer Gemeinde und eines Gottesdienstes oder von Veranstaltungen nötig hat. Ohne Moos nichts los. Uns ist ja sogar im Neuen Testament befohlen als Christen, als Gemeinde, dass wir uns darum kümmern müssen. Das ist übrigens im Neuen Testament das einzige Gebot, was Paulus da so ausspricht direkt. Der Herr hat befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Aufgabe der Gemeinde. Wir sollen mit Hand anlegen, damit Menschen, die in die geistliche Arbeit berufen sind, sich nicht um die Geschäfte des täglichen Lebens, alltäglichen Lebens verwickeln müssen, dass sie den Kopf frei haben für andere Aufgaben, die in der Gemeinde dazugehören. Also die wirtschaftliche Tätigkeit ist nicht das Problem. Opfertiere werden gebraucht, Geldwechsel ist nötig, Geld und Geldbeschaffung wird gebraucht. Jesus widerspricht diesen Notwendigkeiten nicht. Und was ihn aufregt, ist die Tatsache, dass dieser Geschäftsbetrieb das eigentliche überlagert, ja nicht nur überlagert, sondern regelrecht verdrängt. Das Ganze hilft dem Einzelnen nicht mehr Gott zu begegnen, sondern lenkt ihn ab. Also Kirche wird plötzlich zum Markt der Möglichkeiten, zum Shopping Mall, zum Entertainment Center mit religiöser Note, zum Profitcenter. Und Gott und Glaube werden instrumentalisiert für den eigenen Lebensunterhalt, die Unterhaltung und das Happening. Bei uns geht es vielleicht mal nicht unbedingt mehr ums Geld, aber es könnte auch die Frage sein, wie viel Unterhaltungswert hat ein Gottesdienst? Dass plötzlich diese Frage im Raum steht. Dass es überhaupt nicht mehr zum eigentlichen Gespräch zwischen einem Menschen und Gott kommt. Und die Zweckentfremdung des Glaubens und der Gemeinde und des Gottesdienstes findet sich nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene. Heute, wenn wir einen Gottesdienst feiern, dann glaube ich ganz bestimmt, dass es eine ganze Reihe von Elementen gibt, die notwendig sind, um Menschen eine Plattform zu geben, dass sie Gott begegnen können oder Gott ihnen begegnen kann. Und das fängt bei ganz normalen Äußerlichkeiten an. Also wenn wir hier drin sitzen würden und wir würden alle vor Kälte mit den Zähnen klappern, dann ist das auch ein gewisses Hindernis, um Gott zu begegnen. Ich meine, es sei denn, es ist in der Verfolgungssituation, ist ja was anderes. Aber unter normalen Umständen. Ich finde auch Atmosphäre halte ich für wichtig, auch im Gottesdienst. Ich war jetzt neulich mal in einer Gemeinde, die haben dann, es war abends, außen dunkel, und die haben dann verschiedene Lichtfarben gehabt. Das war sehr angenehm. Ich halte sowas für gut und sinnvoll, dass man verschiedene Dinge verwendet, auch im Gottesdienst in der Gestaltung, und dass man sich gut vorbereitet, um Menschen zu helfen, sich zu öffnen, vor Gott zu öffnen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das sind notwendige Dinge, die man nicht missachten sollte. Aber die Frage ist dann immer, was treibt mich letztlich bei dem, was ich tue? Wenn plötzlich die Anspiele und die Musik und alles also so ausgerichtet ist, dass es letztlich nicht mehr ein Instrument ist, um Menschen zu helfen, Gott zu begegnen, sondern eine Art Selbstdarstellung ist, und der Gottesdienst plötzlich mehr gemessen wird daran, wie viel Unterhaltungsqualität er besitzt, dann ist etwas falsch gewickelt. Woran sind wir interessiert, wenn es um Gemeinde und Glauben geht? Geht es uns um zusätzliche Spenden, stabile Kirchensteuereinnahmen, weitere Unterstützer? Was sollen unsere Gottesdienste eigentlich bewirken? Ich persönlich finde, Gemeinde und Kirche ist abstoßend, wenn der Eindruck entsteht, dass wir nur noch weitere Anhänger brauchen, um unsere Ausgaben zu decken oder unser Aufgabengebiet zu erweitern. Wir brauchen noch mal ein paar Mitarbeiter. Ich hatte, als ich noch kein Christ war, damit ein echtes Problem. Für mich liefen die Frommen immer unter dem Motto, Eintritt frei, Austritt 20 Euro. Ja, damals noch in D-Mark. Und ich habe innerlich mir gesagt, als ich dann Christ wurde, ich lehne das so radikal ab. Ich war ja dann 2 Jahre bei der Liebenzeller Zeltmission für die Technik und so zuständig. Und die haben Bücher verkauft. Haben so gut Geld mitverdient. Ich habe strikt abgelehnt. Ich habe zu meinem Chef, dem Bernd Wetzel, damals gesagt, ich verkaufe keine Bücher. Kannst machen, was du willst. War ja noch Lehrling, ne? Aber ich habe gesagt, kannst machen, was du willst. Mach ich nicht. Geht gegen meine Überzeugung. Für mich hat Glaube, wenn ich Menschen auf den Glauben anspreche, und Geld nichts miteinander zu tun. Das will ich strikt trennen. Mit Christen kann ich über das Geld reden. Soll ich sogar. Offen. Aber da reagieren manche auch ein bisschen komisch. Aber mit frommen Leuten kann ich eigentlich über Geld reden, finde ich. Die haben dieselbe Basis. Aber wenn ich jemanden zum Glauben rufe, war meine Überzeugung, nicht, mache ich nicht, vermische ich nicht. Dass nicht jemand denkt, ich will sein Geld und nicht wirklich, dass er Gott begegnet oder Gott ihm begegnet. Die Frage ist immer, was wollen wir, jeder persönlich und als Gemeinde, mit unseren Gebäuden, mit den Programmen und Veranstaltungen sein? Was wollen wir bezwecken? Hilft es den Menschen, sich Gott zu öffnen und mit ihm ins Gespräch zu kommen? Und Menschen sollen Gott begegnen, und Gott will Menschen begegnen. Wir erbitten von Gott das Wunder, dass er in das Leben von Menschen spricht. Also wenn ich eine Predigt vorbereite, ich weiß nicht, wie lange braucht ihr? Wer unter euch predigt, wie lange braucht er für eine Predigt? Macht das ja schon ein paar Tage, ne? Da gewinnt man gewisse Routine schon. Aber ich würde mal sagen, im Schnitt brauche ich schon 8 Stunden, um eine Predigt auszuarbeiten. Und man wählt natürlich auch die Worte. Das finde ich auch das ist wichtig in der Predigt, dass Leute auch nur folgen können und auch verstehen können, was man überhaupt sagt. Und das Ganze nicht theologisch so diffus ist, dass kein Mensch mehr weiß, war eine gute Predigt, aber hat keine Ahnung, was eigentlich gesagt werden sollte und was das für ihn bedeutet im Leben. Aber ich weiß auch, in einer Predigt geht es nicht darum, dass ich Anerkennung bekomme, so sehr ich mir das auch wünsche, dass ich Anerkennung kriege. Eine Predigt soll ein Reden Gottes sein. Es ist ein Wunder, wenn du nach Hause gehst und sagst, heute hat mich Gott angesprochen. Und ich will mit Gott weiter über dieses Thema ins Gespräch kommen. Ich muss mit ihm weiterreden. Es bewirkt irgendwas in meinem Leben. Das ist für mich ein Wunder. Eine Predigt ist mehr als gute Rhetorik. Und sich dessen bewusst sein, auch als einer, der redet von vorne, dass man mit, soweit das geht, menschlich gesehen, unsere Motive sind nie rein, aber soweit das geht, vor Gott zu stehen und zu sagen, jetzt möchte ich, dass du redest, dass das Wunder passiert, dass ein Mensch da rausgeht und von dir angesprochen ist. Und es geht nicht darum, dass mir jeder auf die Schulter klopft und sagt, super Predigt, Mann, das war richtig cool, tut mir auch gut. Ist auch gut und manchmal wichtig. Aber es ist nicht das Eigentliche. Auch eine Predigt kann missbraucht werden für die eigenen Zwecke. Alles, was wir tun, sollte sich diesem Ziel unter- und einordnen. Unsere Veranstaltung, die Technik, die Musik, was es ist. Sie soll Menschen eine Plattform geben, dass ihnen der lebendige Gott begegnet. Was haben wir als Kirche und Gemeinde den Menschen zu bieten? Und was bekommen sie bei uns, was sie woanders nicht kriegen? Geld verdienen kann man heute an vielen Stellen. Unterhaltung, das kriegen Entertainer oft besser hin als wir. Die sind einfach besser drauf. Verbal und anderweitig gut ausgebildet. Aber dass ein Mensch ins persönliche Gespräch mit dem lebendigen Gott kommt und in seinem Leben tiefer berührt wird, das kann kein Mensch machen. Das kann man sich nur erbitten. Aber das ist letztlich das, was jeder von uns braucht. Warum kommst du hier in Gottesdienst? Ich finde, Routine ist immer gut. Nicht nur nach Lust und Laune und Wellenschlag. Aber dass Gott zu dir etwas sagt, was für dich Nahrung ist fürs Leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wenn Gott einem Menschen das Wort der Vergebung zuspricht, dann ist das mehr als 100 Stunden Psychotherapie. Wenn ein Mensch plötzlich weiß, dir ist vergeben, mir ist vergeben, etwas, was ich nicht mehr gut machen kann. Ich bin schuldig geworden an einem Menschen. Der Mensch ist vielleicht gestorben. Ich kann es nicht mehr gut machen. Ich kann die Uhr nicht mehr zurücktreten. Und dann sagt dir Gott in dein Herz hinein, dir ist deine Sünde vergeben. Hast du das schon mal erlebt? Was dir da für ein Stein vom Herzen rollt? Du kannst dich selber nicht entschuldigen. Das spricht Gott dir zu. Das ist ein Wunder. Oder wenn ein Mensch ein Wort, der ermutigt für den Alltag bekommt und das nicht nur als ein Spruch, weil den kriegt man so oft gesagt und zugesteckt. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber wenn Gott das in dein Leben reinspricht, in eine konkrete Situation, und er schlägt so ein bisschen wie ein Blitz, und dass du das plötzlich entdeckst, das ist wahr jetzt für mich heute in diesem konkreten Fall, dann ist das mehr als alle hehren Versprechungen von Versicherungen. Oder wenn Gott ein Wort des Trostes spricht, da wo ein Mensch eigentlich nicht mehr trösten kann. Es gibt immer wieder Schicksale, da bin ich auch sprachlos. Da fallen mir auch nicht so schnell Bibelverse ein. Da steht man vom Schicksal eines Menschen zutiefst betroffen. Aber wenn Gott dann ein Wort in das Leben eines Menschen hineinspricht und dieser Mensch plötzlich weiß, ich bin gemeint und jetzt, ich kann auch in dieser Situation getröste sein, weil Gott bei mir ist. Dann ist es mehr als alle vagen Hoffnungen, die letztlich doch nichts halten, was sie versprechen. Und Gott möchte geben, er möchte trösten, helfen, Mut machen, er möchte raten, Wege weisen, Hoffnung machen. Und er möchte mit jedem ins Gespräch kommen. Und die Betonung liegt auf jedem. Gott liebt jeden Menschen. Er ist an allen Menschen interessiert, er grenzt niemanden aus, er lädt alle ein. In jeder Gesellschaft werden Menschen klassifiziert, eingeschlossen und ausgegrenzt, Zugehörigkeit. Ich war in Neuguinea tätig lange Jahre in einer kollektivistischen Gesellschaft. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe dann immer gedacht, Neuguinea, das war immer nicht so ganz einfach in der Gemeindearbeit, damit umzugehen. Aber ich habe dann entdeckt, das war im Schwäbischen oder in Norddeutschland nicht ganz anders. wenn du mal so die Dörfer beobachtest, bei uns im Dorf, wo ich wohne, da gibt es ein Unterdorf und ein Oberdorf. Und die vom Nachbarort, da gibt es schon seit jahrhundertelange Fäden. Mit denen macht man nicht und geht nicht. Gibt's alles, ne? Überall. Ist also auch bei uns so. Zugehörigkeit ist definiert durch Blutsverwandtschaft, Freundschaft, Status, Impfstatus und anderes mehr. Wer salonfähig ist, wer dazugehört, das weiß jeder. So an einen Stammtisch, wenn da so eine Fahne steht, ne, da kann man sich nie einfach hinsetzen oder dazusetzen. So im Fünf-Sterne-Restaurant, da werden nur die reingelassen, die aussehen wie Pinguine. Ins Konzert kommt man nur mit Eintrittskarte. Wer gehört dazu und wer darf rein? Und im damaligen Tempel war das auch klar, wer rein durfte und wie weit Einzelne gehen konnte. Blinde, das waren von Gott besonders bestrafte Menschen. Wenn einer das Wort Gottes nicht mehr lesen konnte, der war von Gott ganz besonders bestraft. Darum waren Blinde eigentlich so da nicht so mehr zugelassen. Lahme und dann Kinder. Das waren also Personen non grata. Für sie war kein Platz vorgesehen. Und das Überraschende ist, Jesus holt sie alle in den Tempel. Der zieht sie an. Und er zeigt damit, die Menschen, die ihr ausgrenzt und beiseite schiebt, an denen ihr nicht interessiert seid, mit denen ihr nichts zu tun haben wollt, an denen ist Gott interessiert. Er möchte gerade denen begegnen, die dringend seine Hilfe und ein Wort von ihm brauchen. Er hat dann mal gesagt, die Kranken, nicht die Gesunden, brauchen den Arzt. Und er heilt die Kranken im Tempel. Und er macht ganz deutlich dadurch, dass die Last ihres Lebens sie eben nicht von Gott trennt, sondern dass er ihre Lasten tragen will. Und dann kommt es, kein Wunder, fangen die Kids an zu singen dort im Tempel. Hat denen nicht gefallen, den hohen Priestern. Aber die fangen an zu singen über dem, was sie da erleben, wie Gott sich plötzlich ihnen zeigt. Und für uns wird sicherlich auch die Frage sein, wen grenzen wir aus? Das kann mir fast keiner erzählen, dass du nicht einen Menschen klar kennst, mit dem du nicht klarkommst. Ich weiß genau, mit welchem Typ Mensch ich mich eher schwer tun würde oder auch generell tue. Und jeder von uns hat gewisse Leute, mit denen kann er gut, mit anderen weniger gut und manche, denen geht man lieber aus dem Weg. Und da mal zu wissen, die Typen, die dir völlig schräg runtergehen, ja, die will Gott auch haben, die hat er auch. Die hat er auch geschaffen, denen hat er das Leben auch gegeben. Und wir müssen vielleicht manchmal mehr auf uns achten und uns fragen, wo sind so die unsichtbaren Barrieren, die es manchen Menschen auch unmöglich macht, bei uns überhaupt reinzuschauen. Während der Corona-Zeit habe ich, oder als ich noch in Rente ging, bin ich ja ein Jahr in keine Gemeinde gegangen, regelmäßig, und habe mir dann verschiedene Gottesdienste angeguckt. Und dann ist mir etwas aufgefallen, das hat mich sehr erschrocken gemacht, weil ich gedacht habe, in Predigten, da wird den Leuten in der Regel immer das gesagt, was sie sowieso schon wissen. Und es fordert sie letztlich im Leben nicht heraus, was Gott eigentlich von ihnen will. Und da war eine Predigt über Jakobus 2, da ging es darum, der Text, ein Reicher kommt in die Gemeinde und ein Armer kommt. Ne? Und der Reiche, der kriegt den Sessel und der Arme, der darf sich ja irgendwo auf den Boden setzen. Und standardmäßig hat natürlich der, die Predigt gehalten, hat dementsprechend auch gesprochen und ich habe da gesessen und habe gedacht, mein lieber Herr Kollege, die ganz Reichen kommen nicht zu uns und die ganz Armen auch nicht. Es gibt ein ganz bestimmtes Klientel, aus dem wir uns zusammensetzen. Aber es gibt viele Bevölkerungsschichten, mit denen tun wir uns schwer. Wir sprechen gar nicht ihre Sprache. Auch die Themen, mit denen sie umgehen, sind uns völlig fremd. Und überhaupt mal das Bewusstsein zu haben, es gibt ein gewisses Segment in der Bevölkerung, die kommen zu uns, die anderen kommen nicht. Und das sind manchmal auch dann unsichtbare Barrieren, die wir aufgebaut haben, ohne es zu merken. Und es kann manchmal auch sehr abschreckend sein, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier nicht erwünscht. Oder mit mir kann keiner was anfangen. Das fängt schon da an, dann geht man dem lieber aus dem Weg. Ich muss mal schnell aufs Klo oder so. Für uns war das mal ein sehr interessantes Erlebnis, als wir nach 5 Jahren Neuguinea oder mehreren Jahren nach Neuguinea zurückkam nach Deutschland und wir waren dem deutschen Kontext über die mehreren Jahre hinweg etwas entwöhnt. Und in Neuguinea, da liefen die Gottesdienste etwas anders ab. Da kamen alle zum Gottesdienst, auch die Hunde kamen mit. Und dann haben sich mal beim Gottesdienst so Hunde verkeilt ineinander. Ne? Die waren auch nicht alle gut Freunde miteinander. Dann wurde es lebendig im Gottesdienst. Die haben dann dem Köder einen übergezogen und dann hat er gejault, dann war wieder Ruhe. Die Kinder waren dabei, die Mütter haben ihre Kinder gestillt, die Kinder haben geschrien, die sind zum Teil rumgelaufen. Also der Lärmpegel war ein ganz anderer, da musst du dich als Prediger auch dran gewöhnen. Und nach diesen Jahren, man gewöhnt sich dann dran, kamen wir nach Deutschland, das war dann so ein kirchlicher Gottesdienst, wir waren da drin und unsere Kinder ganz ungeniert laut Fragen gestellt. Und dann, in der Kirche wird ja nur getuschelt, ne? Die saßen sowieso alle in dunklen Anzügen und so und dann so, leise, wenn überhaupt geredet und nach vorne geguckt. Und dann diese lauten Kinder da und ich habe dann schon gemerkt, die Leute haben gedacht, die haben die Kids nicht im Griff. Bei denen hat wohl die Erziehung versagt, die wissen nicht, wie man sowas macht. Das war sehr unangenehm. Also wenn man dann sowas erlebt, dann hat man keinen Bock drauf, das nächste Mal mit der Familie in Gottesdienst zu gehen. Weil man weiß, also eigentlich bin ich da nicht toleriert oder gewünscht. Ich merke das den Leuten ab, da muss man nichts sagen. Die Pharisäer haben sich über Jesus aufgeregt und seine Haltung störte ihren Betrieb und untergrub ihre Autorität. Und in einer symbolischen Handlung macht Jesus deutlich, worum es geht. Er sieht den Feigenbaum, der zwar voll mit Blättern ist, aber keine Frucht trägt. Und mit einem Machtwort lässt er den Baum verdorren. Und der Feigenbaum steht auch hier für den Tempel, voll mit Blättern, aber ohne Frucht. Es läuft was, es läuft sehr viel, aber das, worauf es ankommt, ist nicht da. Und Jesus spricht diesem Baum die Existenzberechtigung ab. Und ich finde, es war ein ernstes Wort für die damalige Zeit und auch eine ernste Erinnerung an uns als Gemeinde. Was ist eigentlich bei uns zu sehen? Jede Menge Blätter oder Frucht bei uns, das heißt, sehen Menschen echtes Leben mit Gott bei uns? Worin unterscheiden wir Christen uns denn so von der allgemeinen Gesellschaft? Ich kenne noch eine Zeit so aus meinen Anfängen, hier im Pietismus, da wurde das definiert durch einen Haarstil, meistens etwas altmodische Kleidung, nicht rauchen, Alkohol trinken, ja, hier im Süden, gewisse äußere Merkmale, da wurde das Christsein definiert und du konntest immer gleich sehen, ob einer fromm war, wenn der auf der Straße rumlief und sah aus wie so von 1700 noch was in den Klamotten, wusstest du, der gehört zur Stund, ja. Wir haben das überwunden. So sind wir heute nicht mehr. Wirklich nicht. Meine ernsthafte Frage ist, woran erkennen die Leute eigentlich, dass wir Christen sind, ohne dass wir es besonders fromm tun? Aber was sind denn so die Merkmale? Ich glaube, da gibt es einfache Merkmale. Die Bibel bezeichnet das als Frucht des Geistes oder so, Freundlichkeit, Güte. Wie gehen wir um mit Wahrheit und Lüge, mit Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft? Was sehen die Menschen eigentlich? Wie bewegen wir uns im gesellschaftlichen Umfeld? Wie gehen wir mit unseren Nachbarn um? Wenn ich das manchmal mitkriege, wie Christen, fromme Leute sich in die Haare kriegen, auch über den Impfstatus, ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Wir unterscheiden uns dann fast in nichts. Kann die Gesellschaft sehen, dass wir sowas anders leben? Und auch als sekundär vielleicht betrachten können, dass wir anders miteinander umgehen, das ist doch eher die Frage. Und zwar nicht, um besser zu sein, sondern um das zu sein, wozu Gott uns bestimmt hat. Gott hat dich dazu bestimmt, dass Menschen in dir ihm begegnen. Du sollst auch die Plattform sein, die Gott nutzen möchte, damit er zu Menschen sprechen kann. Ich schließe mit einer Geschichte, die ich mal gelesen habe. Es war ein armer Indio, der war von einem seiner Freunde aus der Stadt zu einem Gottesdienst eingeladen worden. Gottesdienst war sehr beeindruckend, hervorragend vorbereitet, sehr unterhaltsam, ein professionelles Musikteam, ein eindrückliches Anspielen und ein Pastor, der richtig eloquent predigte. Und der Freund von dem Indio, der war hell begeistert von dem Gottesdienst und war noch stolz, dass er in dieser Gemeinde war und hat dann diesen alten Mann gefragt, was er denn von diesem Gottesdienst halten würde. Was hat natürlich gedacht, das hat den richtig beeindruckt. Und der alte Mann hat eine ganze Weile nachgedacht, der hat so nach Worten gesucht und dann sagte er ganz ruhig, viel Wind, viel Donner, kein Regen. Kein Regen, das Wichtigste fehlte. Das wollte der damit sagen. Wir können viel Wind machen, das, worauf es ankommt, muss Gott selber machen. Er will Regen geben. Er will mit Menschen sprechen. Und darum, wenn wir sagen, first things first in der Gemeinde, dann finde ich, das im Kopf und im Herz zu behalten. Bei uns soll Gott Menschen begegnen. Und wir wollen rein menschlich gesehen das tun, was dazu nötig ist. Und wir wollen auf unsere Motive achten, dass wir wirklich das im Auge behalten und wollen dieses Wunder von Gott erbitten. Amen. Wir wollen noch miteinander beten und dann um den Segen bitten. Und ich bitte darum, wenn ihr könnt, dazu aufzustehen. Jesus, auch wenn wir dich nicht sehen, wir rechnen damit, dass du gegenwärtig bist, über unser Verstehen hinaus, dass du in unsere Gedanken und Herzen siehst und dass wir hier, wenn wir reden und mit dir reden, nicht ins Leere reden. Ich danke dir dafür, dass wir dich kennengelernt haben. Und du weißt, wie viele Grenzen wir noch haben im wirklichen Verständnis, wer du bist. Aber dass du das verstehst, auch unser Leben. Und dass wir dich bitten können, dass du uns durch unser Leben begleitest. Und darum wollen wir dich bitten, auch für diese Gemeinde, dass du da im Mittelpunkt stehst, dass Menschen dir hier begegnen können oder dass du mit ihnen sprichst. Dass das, was wir tun, dazu beiträgt, wie wir leben, unser Leben gestalten, wie wir Menschen begegnen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen immer wieder darauf ausrichtest, uns einen Blick dafür gibst, das richtige Wollen. Wir bitten dich heute Morgen für diejenigen, die Schweres zu tragen haben, für die Kranken, für die, die plötzlich im Leben ihre Grenzen merken und alt geworden sind. Gib du ihnen Menschen an die Seite, die ihnen helfen bei den ganz praktischen Dingen, aber auch Worte finden, die ihnen Mut machen. Begleite du sie durch diesen Tag. Wir bitten dich für die kommende Woche. Du siehst, was bei uns alles draufsteht, was wir zu erledigen haben. Möchten dich um deine Hilfe bitten und um dein Gelingen. Und wir befehlen uns dir an und bitten dich, segne und bewahre du uns. Und miteinander beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne dich Gott, der Vater, der dir dein Leben gegeben hat und es erhält. Und es segne dich Jesus Christus, der Sohn, der sein Leben für dich gegeben hat und der dir das ewige Leben schenkt. Und es segne dich der Heilige Geist, der dir die Kraft gibt, nach Gottes Willen zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche noch einen richtig schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche.